hereinspaziert, Herr Warnecke. Schön, Sie wiederzusehen.
Hallo, Herr Flügge. Ich freue mich ebenfalls. War eine lange Sommerpause, aber ich erkenne Sie noch wieder. Das ist doch gut.
Lange und hoffentlich auch erholsam.
Ja, ich bin soweit, das möglich war, erholt, aber die Politik hat mich nicht so richtig zur Ruhe kommen lassen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Herr Warnecke, Sie sprechen es an. Wir steigen auch gleich sozusagen unvermittelt ins Thema ein.
Kurz und schmerzlos.
Kurz und schmerzlos.
Nee, schmerzhaft.
Quick and dirty.
Ja.
Die Bundesregierung steuert so langsam auf ihre Halbzeit zu. Die Ampelregierung, die Koalition, die wir bisher noch nicht so kannten. Und so richtig glücklich ist es nicht gelaufen. Man hat sich sozusagen ins Buch geschrieben über den Sommer, möglicherweise ein bisschen zu besinnen, zu befrieden. Es geht wieder los. Nichts davon ist eingetreten. Teilen Sie diese Auffassung?
Dass nichts davon eingetreten ist?
Von der Besinnung und der Befriedung.
Nee, Besinnung und Befriedung. Ich glaube, das wäre jetzt auch surreal, wenn ich das sagen würde. Dann wäre ich so weit weg von den Realitäten im Land wie Olaf Scholz, der ja auch von der boomenden Wirtschaft gerade ausgeht. Nein, da ist keine Befriedung, da ist keine Ruhe eingetreten. Wir haben, ich glaube, auch inhaltlich mittlerweile einen Tiefpunkt erreicht. Sicherlich der erste Aufschlag dieser Deutschlandpakt zum Beispiel, den Olaf Scholz jetzt hier auf den Weg gebracht hat. Also ich wusste jetzt wirklich nicht mehr, ob ich lachen oder weinen sollte. Ehrlich gesagt habe ich geweint.
Sie sprechen es an, der Deutschlandpakt ist sozusagen, also mal zur zeitlichen Einordnung, wir befinden uns hier in der Haushaltswoche, in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause. Die Fetzen fliegen, das ist auch so ein bisschen das, auf das habe ich ein bisschen referenziert. Und Sie sprechen es gleich an, es gibt quasi ein neues Überraschungsei der Bundesregierung, nämlich den Deutschlandpakt. Was ist denn da fürs Wohnen drin, fürs Wohnen und Bauen in Deutschland?
Nichts. Sagen wir es mal so, wie es ist. Es ist ein Fünfzeiler mit der absurden Feststellung, es soll mehr gebaut werden. Ja, haben wir, glaube ich, schon ganz häufig gehört.
400.000 Wohnungen.
Ich bin also wirklich dankbar und begeistert, dass das nochmal niedergelegt wird. Dann sind schon mal drei Zeilen weg, bleiben noch zwei. Und da steht jetzt allen Ernstes drin, die Bauanträge sollen digitalisiert werden. Punkt. Das kann man eigentlich nur im Raum stehen lassen. Was soll das? Also in der Phase, wo wir unheimlich viel gebaut haben, hätte eine Digitalisierung ja noch einen Geschwindigkeitsvorteil gebracht.
Ja, aber vielleicht nutzt man jetzt die Pause des Bauens, um die Digitalisierung der Bürokratie voranzutreiben. Entweder jetzt hat man ein bisschen Ruhe für die Digitalisierung.
Jetzt, also die Bauanträge, die jetzt nicht gestellt werden, könnten dann danach in der Theorie schneller gestellt werden. Also ganz ehrlich, das ist Arbeitsverweigerung und ich weiß gar nicht, wir haben so viele Baustellen beim Thema Bauen. Wir haben ja Bedarf. Wir haben so massive Probleme. Da rutschen ja gerade im Baubereich ganze Wirtschaftszweige geraten auf die Schieflage und beginnen abzurutschen. Und dann sagen wir digitalisieren Bauanträge. Das ist, als wenn wir sagen, wir machen Berlin jetzt einmal richtig sauber. Hier haben Sie eine Packung Q-Tips, Herr Flügge.
Herr Warnecke, bevor Sie sich jetzt wieder zu stark in Rage reden, also Sie haben es erwähnt, wir steuern auf eine Bau- und Wohnungsbaukrise zu, wenn wir nicht schon mittendrin sind. Und fasse mal zusammen, die Regierung reagiert darauf erneut mit einem Papier und einer neuen Schleife drumherum. Apropos Papier.
Aber es ist, wissen Sie, wenn es ein Papier wäre, wo wenigstens mal, man muss mal sagen, in dem Bündnis wurden 187 Vorschläge für eine Verbesserung erarbeitet.
Bündnis für bezahlbares Wohnen.
Genau.
Der und Bauministerin und des Kanzlers.
Im Deutschlandpakt, das klingt ja nun irgendwie nach ziemlich großen Aufschlag, ist einer von den 187 Vorschlägen drin, einer, der seit 40 Jahren nicht umgesetzt wird, weil alle Länder beteiligt sind. Und dann packt Olaf Scholz das da rein, um hinterher sagen zu können, ja, die Länder wollten ja nicht. Das ist doch keine Politik mehr. Ja, ich bin frustriert und da komme ich auch in Rage.
Apropos Frust und Rage, möchte jetzt auch nochmal, weil es einfach dir ja
ein bisschen Öl ins Feuer gießen.
Nein, aber ich möchte insbesondere auch auf diese Parlamentswoche zu sprechen kommen, nämlich das GEG, das Heizungsgesetz.
Ich hab's geahnt.
Ja, wird diese Woche wohl verabschiedet, nach langer, langer Zeit und intensiver Arbeit im Parlament und auch außerhalb des Parlaments an diesem Gesetz.
Also widerspreche ich Ihnen gleich mal. Sehen Sie, es geht alles weiter wie vorher.
Also Sie können sich nicht.
Da war ja keine Arbeit im Parlament. Das hat die Regierungsfraktionen haben das ja gerade nicht zugelassen. Das muss man so deutlich sagen.
Ich wollte Ihnen gerade die Frage stellen, sind Sie jetzt ein wenig befriedet mit dem GEG, mit dem Gebäudeenergiegesetz oder Also jetzt sind wir so auf der Zielgeraden, es wird jetzt verabschiedet. Können Sie Ihren Frieden mit dem Gesetz machen?
Nein, mit dem Gesetz werde ich meinen Frieden nicht machen. Wir werden ja auch noch im Laufe des Jahres weitere Novellen des GEG.
Ich wollte gerade sagen, es geht ja
bekommen.
Weiter jetzt, ne? Wird genau weiter novelliert. So ist
es. Den Frieden werde ich erst dann machen, wenn das einmal vernünftig aufgedrömelt worden ist. Nehmen wir nur mal kurz diesen formellen Teil. Das Verfassungsgericht sagt den Ampelfraktionen, ihr müsst darüber nochmal beraten und Beratung zulassen. Und das Ergebnis ist, der Termin für die zweite und dritte Lesung wird vom Juli in den September geschoben. Und gleich zu Beginn sagt unter anderem der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, wir reden darüber aber nicht mehr. Ja, das ist ja inhaltsleer.
Aber mit Verlaub, jetzt über den sozusagen Ablauf des Gesetzes und den Stil der Politik möchte ich jetzt weniger reden. Eigentlich möchte ich darüber reden, was bedeutet das jetzt, wenn es am Freitag verabschiedet wird für die Eigentümerinnen und Eigentümer in Deutschland? Mit dem jetzigen Stand.
Ich, aber das erklärt vielleicht mal in Erklärung, den Satz, den gönne ich mir jetzt noch. Ich finde das schon für den parlamentarischen Betrieb ein ganz, ganz negatives Signal, dass diese Debatten nicht geführt werden. Sage ich ganz offen und ehrlich. Und wenn das Bundesverfassungsgericht schon sagt, ihr müsst debattieren und dann nicht debattiert wird, dann ist das wirklich verstören für mich. So, und jetzt können wir sagen, was bedeutet das Ganze? Also, mal positiv formuliert, dieser Irrsinn zu Beginn, wo ja drin stand, Heizung vom Typ Hersteller X, Typ 4711, muss spätestens am 31.12.26 ausgebaut werden und Typ 4712 am 31.12.2030, das ist alles raus. Ebenso ist raus, dass ab 1.1.24 immer 65% erneuerbare Energien in einer neu eingebauten Heizung verwendet werden müssen, egal ob der Eigentümer oder das Gebäude dazu in der Lage sind, technisch, finanziell, ob es überhaupt eine Energiequelle gibt. Also schon mal eine ganz, ganz gute Sache.
Schlimmste ist entschärft.
Genau. Praktisch bedeutet es jetzt aber, weil ja die Wärmeplanung jetzt vorgekoppelt wird, was per se richtig ist, dass die Städte und Gemeinden jetzt arbeiten müssen. Das bedeutet aber eben auch für uns Behausung Grund viel Arbeit. Denn die Städte könnten jetzt natürlich mit Rosinenpickerei beginnen und sagen, oh, da haben wir ein nettes Nahwärmenetz.
Netz.
Das bauen wir jetzt noch ein bisschen aus und da kümmern wir uns drum und alle anderen, ihr guckt in Röhre. Das darf jetzt nicht passieren. Das heißt, die Arbeit beginnt jetzt erst.
Genau, also die, ich überschlag's jetzt mal ganz grob, die nicht in irgendeine Form von Netz eingespeist werden oder angeschlossen werden, die gucken in die Röhre oder welche Alternative gäbe es dann für die?
Also die jetzt nicht an ein Wärmenetz angeschlossen werden, für die muss eine Energieplanung erstellt werden. Das ist auch das konnten wir ja erreichen, dann relativ offen. Also es wäre zum Beispiel denkbar, dass aus einem Gasnetz mit fossilem Gas ein Netz wird, mit grünem Gas oder türkisem Gas. Das heißt, ein Netz, das eben auch in den nächsten Jahrzehnten weiter betrieben werden kann. Und dann kann man einfach seine Gastherme behalten. Es wäre möglich, dass gesagt wird, dass dann jenes Gasnetz
eben außer Betrieb. Aber es ist möglicherweise total teuer, ne?
Also sagen wir mal so, ich bin da immer noch nicht ganz so schnell resignativ, weil ich durchaus davon ausgehe, dass wenn wir die Technologien in einer größeren Breite haben, dass es dann auch irgendwann Stück für Stück günstiger wird. Und da sind viele Möglichkeiten und das ist eben auch eine der ganz wichtigen Sachen, dieser Habecksche Irrsinn. Alles nur über Wärmepumpe zu machen, der ist jetzt nicht mehr im Gesetz drin. Ja. Es gibt eben Alternativen und es lohnt sich jetzt auch wieder zu forschen und neue Wege zu erproben. Und dann, haben wir verschiedene Möglichkeiten.
Es kursiert ja quasi schon durch das politische Berlin so ein bisschen auch, also wenn wir jetzt nochmal den Fokus setzen auf die Gebiete, die möglicherweise nicht in die Netze, weil zu ländlich, zu weit entfernt eingebunden werden können, kursiert ja schon auch das Stichwort von den sogenannten Sanierungsgebieten.
Natürlich, wir dürfen uns hier immer noch nichts vormachen. Die Politik macht hier erstmal Wohnen teurer, denn sie fordert Investitionen, die viele Eigentümerinnen und Eigentümer alleine nicht stemmen können. Deswegen soll es ja auch gerade für die selbstnutzenden Eigentümer im ländlichen Raum Förderung von bis zu 70% geben. Aber da haben wir schon wieder den nächsten Aufreger. Soll geben, warm angekündigt.
Ja.
Was ist im Gesetzentwurf drin, der jetzt mit dem GEG beraten werden soll? Nichts. Bisher alles heiße Luft. Und auch das führt weiter zur Unzufriedenheit bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das kann ich gut nachvollziehen.
Okay. jetzt machen wir mal einen Strich drunter. Also das Gag wird weiter.
Na, Sie haben das ja angefangen hier, das Gag. Also da müssen Sie damit leben, dass ich da jetzt mal ordentlich, ne?
Ja, ich muss ja mit so vielen leben, was von der anderen Seite des Tisches kommt. Von daher trage ich das auch ganz stoisch. Also wir machen da jetzt mathematischen Strich drunter.
Ich habe Mitleid mit Ihnen haben da, ja. Das.
Wir machen da jetzt mal einen Strich drunter. Ich finde das gut. Vielen Dank nochmal für die Ausführungen, aber wir gucken jetzt nach vorne. So, also wir haben ja eben gerade schon mal über den quasi das kleine Lüftchen aus dem Kanzleramt gesprochen, diesen Deutschlandpakt. Jetzt gucken wir mal auf ein bisschen was Seriöseres. Das Wachstumschancengesetz wurde vom Bundesfinanzminister beziehungsweise überwiegend sozusagen aus dieser Richtung präsentiert und da stehen ja interessante Sachen auch für Eigentümer und Eigentümerinnen drin.
Genau, ist ein Name, der natürlich eher, wie soll ich sagen, abschreckend wirkt. Das ist keine Frage. Wachstumschancengesetz.
Es gibt nur die Chance auf Wachstum. Es gibt nicht das Wachstum. Ne?
Genau. Das ist noch nicht garantiert, wenn man dann die Genese also von dem
politischen
Ganzen
Marketing
sieht,
ist die FDP noch ein bisschen weiter hinter der SPD, ne?
Ich weiß nicht. Ich finde, das ist aber, also für mich ist das Schöne. Also ich habe ja Kinder, die sind jetzt aus dem Kita-Alter raus, aber ein gutes Kita-Gesetz. Und man findet in Berlin keine einzige gute Kita, geschweige denn einen Kita-Platz. Da fühle ich mich einfach nur, darf ich es mal sagen, verarscht. So, insofern ein Wachstumschancengesetz ist zumindest mal ein ehrlicher Name, wo ich als Bürger nicht gleich lachend weitermarschiere.
Ja, okay.
So, also gut. Insofern hoffen wir, dass die FDP bei der Tonalität bleibt.
Gehen wir jetzt mal vom Etikett hin zum Inhalt. Was ist da drin für Eigentümer und Eigentümerinnen?
Also da ist vor allen Dingen für private Vermieter was drin. Und zwar ist es ja so, dass man auch bei den kleinsten Einnahmen, die meisten Vermieterinnen und Vermieter haben ja sogar negative Einnahmen, sprich machen Verluste mit der Vermietung, dass man immer eine aufwendige Steuererklärung abgeben muss. Mhm. Und hier gibt es jetzt einen Freibetrag, der da eingezogen wird. Die Einnahmen aus manche auch aus zwei Mietwohnungen unterhalb einer gewissen Schwelle werden erfordern keine Steuererklärung mehr, bleiben dann steuerfrei.
Darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen? Wissen Sie sozusagen, wie viel Prozent grob geschätzt der Kleinvermieter in so einer sozusagen Null- oder Negativbilanz sind? Oder diese Marginalfälle der Einnahmen fallen?
Ich sag mal, die durchschnittliche Rendite liegt bei unter 2%.
Insofern okay,
würde ich sagen,
ja nichts über
fast alle marginal. Aber nee, ich meine jetzt absolut, zwei Drittel absolut. Haben keine oder negative Einnahmen, weil sie eben tatsächlich noch die Wohnung und die Häuser abbezahlen. Zwei Drittel.
Also das ist dann durch Kredit.
Genau, Sie können ja die Ausgaben gegenrechnen und da ist es eben im Regelfall so, dass wenn Sie eine Immobilie zur Vermietung erwerben, das locker 20 Jahre dauert, ja. Bis der abgezahlt ist, dann kommt ja die nächste Modernisierungswelle und dann kommen wir wieder zurück zum Gebäudeenergiegesetz. Klar, wenn Sie jetzt abgezahlt haben und nach 20 Jahren zum ersten Mal eine Rendite erwarten können und dann kommt Robert Habeck um die Ecke und sagt, ja, investier mal wieder 100.000 Euro, na, dann ist die Laune eben nicht gut.
Zurück zum Wachstumschancengesetz. Also das heißt, wenn Sie es nochmal kurz ausformulieren können, wo ist da die Freibetragsgrenze, die angedacht ist?
Die Freibetragsgrenze liegt bei etwas über 1.000 Euro und ermöglicht dann eben, dass man da keine aufwendigen Ertragsrechnungen mehr machen muss und dass die Steuererklärung nicht abgegeben werden muss. Lohnt sich auch nicht für den Staat, das zu prüfen. Also insofern sauberer Ansatz.
Und ist das in trockenen Tüchern?
Das ist in trockenen Tüchern, weil Frau Paus ihren Widerstand ja gegen das gesamte Gesetz. Gegen diese Regelung keinen Einwand vorgebracht, aber sie hat ja das ganze Gesetz blockiert und dieser Widerstand von der grünen Ministerin ist jetzt aufgegeben.
Apropos die Grünen, die haben ja in dem Kontext auch nochmal was zu sagen gehabt.
Die Grünen haben eine Idee vorgebracht, wie man es erreichen kann, dass Menschen, die im Alter in großen Wohnungen oder großen Häusern leben, vielleicht eine Motivation erhalten zu sagen, Mensch, wir ziehen in eine Wohnung, die für uns ausreichend ist und vermieten dann unsere alte Wohnung. Das war auch eine Debatte, die zu leichten Irritationen geführt hat, weil der eine oder andere sagt, die Grünen wollen, dass die alten Leute aus den Häusern geschmissen werden. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Lob bei der Politik in der letzten Zeit, aber
das ist mir gar nicht aufgefallen.
Sie hören mir nicht zu, daran liegt das. Ne? Also die Idee ist ja insofern erstmal richtig gewesen, dass niemand mal zur Abwechslung von Zwang und Rausschmeißen und Enteignung gesprochen hat, sondern dass man gesagt hat, wir geben mal einen steuerlichen Anreiz Und diejenigen, die das nutzen möchten, können einen steuerlichen Vorteil haben. Das war die eine Idee, die von den Grünen kam. Die war zwar nicht ganz durchdacht, weil sie den Bezug zur neuen Wohnung hatte, aber der Ansatz wäre ja zum Beispiel richtig zu sagen, dass jemand oder ein Rentner-Ehepaar, die jetzt sagen, wir wohnen hier immer noch in unserer 150 Quadratmeter Wohnung mit vier Zimmern.
380 Quadratmeter Wohnung.
Sie dürfen nicht von sich auf andere schließen, Herr Flügge. Die meisten Deutschen leben etwas bescheidener.
Aber Sie kennen ja dieses Sprichwort in Berlin von den sogenannten Wilmersdorfer Witwen. Ne?
Ja,
das,
genau,
ne?
Genau.
Das ist so, ne? Also für die sozusagen nicht-Berliner Zuhörer, Wilmersdorf ein sehr, sehr, sehr gut bürgerlicher Bezirk in Berlin. Und man redet von den sogenannten Wilmersdorfer Witwen, die vermeintlich in ihren 380 Quadratmeter Palais-artigen Altbauwohnungen sozusagen bis zum Ableben noch wohnen, allein wohnen, ja.
Genau, aber es wird sicherlich, das ist ja klar.
Völlig überzeichnetes Bild, klar.
Also es gibt ja Wohneinheiten, Einfamilienhäuser, die für Familien von der Größe her geeignet waren.
Ja.
Und dann lebt vielleicht hinterher noch eine Witwe da drin und hätte selber, weil es ja auch nicht leicht ist, dann eine Wohnung mit 140, 150 Quadratmetern in Schuss zu halten und sagen, Mensch, mir würden jetzt zwei oder drei Zimmer mit 80 Quadratmetern alleine reichen. So, und dann die Frage, wie kann man das jetzt nicht eben gerade nicht mit Zwang, sondern wie kann man das intensivieren? Und da naja,
und
wäre
marktseitig ist das ja auch ein Dilemma, ne? Weil die dann meistens sozusagen in dieser neuen 80 Quadratmeter Wohnung mehr zahlen als in der.
Genau, ne? So, genau. Und dann ziehen sie da logischerweise nicht aus. Ich glaube, es ist absolut nachvollziehbar.
Irgendwie menschlich total verständlich, ja.
Genau. Und anknüpfend an die Idee der Grünen, die sich jetzt auf die neue Wohnung bezog, ich würde es für richtig finden zu sagen, ja klar, jemand, der auszieht und dann seine alte Wohnung vermietet, dem könnte man ja
es geht um Wohnungen, die im Eigentum sind.
Ja, ja. Mhm. Dem könnte man ja dann anbieten, dass die Einnahmen aus der Vermietung dieser großen Wohnung steuerfrei sind. Das heißt, wir hätten dann hier eine erhöhte Rente für die Eigentümerin, die aus dem großen Haus, aus der großen Wohnung auszieht. Und sie könnte damit dann natürlich auch gleichzeitig besser die andere Wohnung finanzieren. Also das wäre ein Vorteil. Und deswegen ist die grundsätzliche Debatte über Steuervorteile für solche Fälle erstmal richtig.
Herr Warnecke, ich traue es mich jetzt eigentlich fast gar nicht zu sagen, aber war das jetzt irgendwie so ein verstecktes, rausgequetschtes Lob für die Grünen?
Ach, nee, so weit würde ich jetzt auch noch nicht gehen, weil der konkrete Vorschlag knüpfte ja, wie gesagt, an der neu zu mietenden Wohnung an und der machte keinen Sinn.
Ja, okay.
Und also ich kann auch nicht ein Lob dafür aussprechen, dass ein Politiker mal keinen Zwang erfordert. Nein, so weit bin ich noch nicht, aber wir haben ja eine weiterentwickelte Idee daraus und das lässt ja hoffen.
Es wird eine Idee, die sozusagen sich mit der Realität auch deckt, erkannt und versucht zu lösen.
Und wir sind ja das Einzige, und da wird es dann wieder, deswegen kann ich erst recht kein Lob aussprechen. Ich glaube, wir finden hier jetzt niemanden, der sagt, ich wette darauf, dass das innerhalb der nächsten 2, 5 oder 10 Jahre umgesetzt wird. Es ist eine gute Idee, die wird dann wieder nicht umgesetzt.
Aber Sie begleiten das wohlwollend im Parlamentarischen?
Wir würden das sogar unterstützen und fordern, aber allein die Hoffnung, dass das kommt, glaube ich nicht. Die nächste Steueridee von den Grünen war ja erstmal wieder eine Strafsteuer. Also auch wieder Zwang, und zwar eine Besteuerung von leerstehenden Wohnungen. Und da sieht man eben, die Gedankenwelt ist offensichtlich zumindest da auch konkret bei den Grünen noch nicht so weit. Also wer eine Strafsteuer für leerstehenden Wohnraum von privaten Vermietern verlangen möchte.
Ausschließlich von privaten Vermietern?
Das nicht, nein aber probieren Sie doch mal die Fondsgesellschaft auf den Cayman Islands für eine Strafsteuer heranzuziehen. Das kommen wir immer wieder zum selben Problem. Ja. Findet der Finanzbeamte nicht mal zu. Landet also wieder nur bei den Privaten, wenn das Ganze kommt. Jetzt muss ich mir vorstellen, es müsste auch jeder Politiker, egal welcher Couleur, der Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik als sein Thema betrachtet, wissen, dass ein Eigentümer, der eine Wohnung nicht vermietet, gerade ein massives Problem hat. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine Wohnung nicht zu vermieten. Wenn ein Eigentümer sich zu dem Schritt entscheidet, dann sind die Rahmenbedingungen derart katastrophal, dass er wirklich geradezu notartig dazu drauf greift, die Wohnung nicht zu bewirtschaften. Die wird ja auch durch das Nichtbewohnen, geht ja sogar die Substanz kaputt. Also um das klar zu sagen, wenn man diesen Menschen, die also offensichtlich ein massives Problem mit der Immobilie haben, denen nur sagt, ihr müsst noch eine Strafsteuer bezahlen, dann, also ganz ehrlich, dann ist man nicht qualifiziert für dieses Politikfeld.
Moment, aber dann kommen wir nochmal konkret darauf zurück. Also Ihre These ist, dass quasi Leerstand durch, ich nenne es jetzt mal Unlust.
Das ist keine Unlust. Das ist,
nein,
das ist,
lassen Sie mich doch mal aussprechen.
Nee, ist keine Unlust.
Lassen Sie mich doch mal aussprechen.
Okay, einmal.
Leerstand durch, ich kenne jetzt kein besseres Wort, als durch Unlust ist kein real existierendes Problem. Leerstand durch sozusagen Nichtvermietbarkeit aufgrund von schlechten Rahmenbedingungen ist ein Problem. Aber das kann man nicht bestrafen.
Also wenn Sie so wollen, niemand vermietet seine Wohnung
kaum
nicht,
jemand.
Weil es jemand, der eine Immobilie hat, möchte sie bewirtschaften. Er hat irgendwie ein
Oder selbst bewohnen.
Oder selbst bewohnen, genau, was ja auch eine Form der Bewirtschaftung ist. Es geht doch niemand hin und sagt, ich habe jetzt mein Geld da reingesteckt, ach, ich habe jetzt keine Lust auf die Vermietung, ich blase mein Geld zum Fenster.
Ja, wird es im Spurenelementenbereich möglicherweise geben, ne? Ja, wegen Reichtum geschlossen sozusagen. Ja,
Herr
also
Flügge,
genau.
Und
deswegen, ich will doch gar nicht einen Punkt, Punkt ist doch eigentlich, die Grünen haben möglicherweise dort ein Problem identifiziert, was es nicht gibt.
Ja. Nee, und sie malen damit ein Bild, dass diejenigen, die Leerstand haben, bestraft werden.
Ja, aber
da
haben
müssen.
Wir doch gar keinen Distanz in der Sache.
Nee, eben.
Ich weiß gar nicht, warum sie sich aufregen.
Über die Grünen.
Ach so, ja. Okay.
Ja, weil das muss man doch mal das mal verstehen. Also wenn die Ärzte sagen, sie ertrinken in Bürokratie, die können ihre Praxis nicht mehr wirtschaftlich betreiben, sie müssen den Laden demnächst zumachen, und dann sage ich ja, dann bekommt der eine Strafsteuer. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch Irrsinn, wir brauchen doch Ärzte,
Das Beispiel jetzt nicht schlüssig, weil dann vermietet der die Praxis einfach den Raum an jemand anders.
Naja, sie gehen jetzt,
der
Vermieter
ist ja auch egal,
oder Eigentümer, Arzt ist oder so. Nein, aber sein Betrieb, die Arztpraxis, das hört man doch immer häufiger, die machen dann den Laden zu, weil sie frustriert sind und sagen, es geht so nicht mehr. Und die Menschen mit einer Strafsteuer zu belegen, ist doch das Absurdeste überhaupt. Das ist doch ein Menschenbild, jetzt muss ich vorsichtig sein in meiner Formulierung, wie man sie eher aus kommunistischen Zeiten kennt.
Gut, bevor es jetzt da ausartet, mache ich jetzt mal auch da einen Strich
drunter. Da bin ich Ihnen sehr dankbar. Danke, danke, dass Sie mich hier zurückhalten.
Und jetzt reden wir dann nochmal über ein nächstes Aufregerthema. Ich dachte,
es wird immer besser.
Wir könnten uns da hinten raus entspannen. Aber wenn ich jetzt auf meinen Zettel gucke, wir reden jetzt über so ein Hochpulsthema bei Ihnen, nämlich eine neue Idee der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, nämlich ein neuer Mietendeckel, also das Thema Mietenregulierung. Eigentlich gibt's da nicht viel zu lachen, aber es ist natürlich einfach
doch Traum. Doch allmählich.
Kam jetzt auch kurz nach der Sommerpause, neuer Vorstoß,
Bundestagsfraktion,
genau. Ein neuer Mietendeckel klopft an der Tür.
Herr Flügge, Sie haben recht, aber jetzt, also mir ist fast schon das Potenzial für Aufregung verloren gegangen. Also,
das ist doch gut, dass ich jetzt erstmal so quasi die heiße Luft sozusagen abgeredet habe.
Ja, das ist richtig. Ich habe dazu nur einen Gedanken. Also ich glaube, jeder Vermieter in Deutschland, jede Mieterin, jeder Mieter weiß, dass die Begründung der SPD einfach nur falsch ist. Die SPD-Bundestagsfraktion sagt, wir brauchen einen Mietenstopp, weil die Heizkosten stark gestiegen sind. Und jeder Vermieter, jede Mieterin, jeder Mieter weiß, Heizkosten werden mit den Betriebskosten separat abgerechnet.
Ja, klar.
Ein Mietenstopp erfasst die Heizkosten nicht. Wie um Himmels Willen kann man sich als Regierungsfraktion mit Mietrechtsexpertinnen, zwei sind's, vor die Mikrofone stellen und sagen, wir machen einen Mietenstopp, um die Heizkosten einzudämmen. Das geht ja gar nicht. Ja, das ist, als wenn Sie sagen, ich baue jetzt einen Zug, eine Bremse an, damit die Autos langsamer fahren. Wie kann man sowas vortragen? Das weiß doch auch jeder. So, und dann, aber das ist dann wieder nur das politische Häkchen in der Bundesregierung, ist die SPD-Bauministerin Clara Geiwitz, sie war ja schon bei uns, zuständig für bezahlbares Wohnen. Warum eigentlich macht die SPD-Fraktion Vorschläge, wie Wohnen bezahlbarer wird? Vertraut die der eigenen Ministerin nicht?
Nee, oder woher kommt das Ganze? Sie kennen doch auch, wir wissen doch auch ein bisschen zumindest, wie Politik läuft. Ne? Wenn es so Themen gibt, die man nicht selbst aussprechen möchte, dann sucht man sich irgendwie in dem eigenen Kosmos eine andere Organisation, die sie erstmal vorträgt, gegenüber der Presse so ein bisschen prüft, was da so als Feedback kommt. Und wenn es für gut oder für schlecht befunden wird, guckt man, ob man sie selbst übernimmt oder nicht. Muss ich Ihnen also, jetzt Politik erklären?
Also, ob man die SPD-Bundestagsfraktion als so ein Grüppchen da bezeichnen kann. Ich hatte ja eigentlich Hoffnung darauf, dass eine Bundestagsfraktion, die Regierung stellt, den Willen hat, mit klaren Vorgaben auch die Regierung mal auf die Spur zu bringen und nicht so einen Kram zu machen.
Gut, aber also fairerweise muss man auch sagen, wir haben jetzt auch quasi nach der Präsentation dieses Konzepts nicht mehr viel davon gehört.
Ach, wissen Sie, die nächste Wahl ist ja nicht mehr so weit weg. Sie sagten es ja eingangs, Halbzeit. Ich befürchte, wenn überhaupt, haben wir noch ein Jahr Politik vor uns, obwohl kann ja auch gut sein bei den Gesetzen, die da in der letzten Zeit um die Ecke gekommen sind. So, und dann sind wir im Wahlkampf und spätestens dann werden wir den Mietenstopp als Heizkostendeckel wieder auf unseren Tischen haben.
So, ich möchte gerne sagen, es ist ein schönes Schlusswort. Ist
aber, ja, genau.
Es also ist ein Schlusswort, aber kein schönes. Herr Warnecke, die Sommerpause ist vorbei. Es gibt wieder viel zu tun. Es gibt auch wieder viel zu bereden. Und es gibt auch wieder ein bisschen was zu lachen.
Ja, und es gibt auch wieder Podcast-Folgen.
Und es gibt auch wieder ein paar Podcast-Folgen. Sehr gut. Schön, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank, dass ich vorbeikommen durfte.
Danke.